in Verbindung mit der Dreieinigkeit, die immer wieder Anlass zu viel Spekulation und Angriffsfläche bietet, weil es doch mehr Gruppen gibt, sowohl christliche als auch außerchristliche Gruppen, die mit der Dreieinigkeit Gottes, mit der Trinität Gottes nichts anfangen können und die teilweise massiv eben auch dieses Thema oder die Dreieinigkeit bekämpfen. Ich möchte heute eigentlich zentral einsteigen, ohne jetzt groß zu wiederholen, was wir die letzten paar Male schon gehört haben. Und nebenbei will ich versuchen, diesen Einwand auch ein bisschen zu beleuchten, der hier immer wieder kommt, dass solche Gruppen, sei es die Zeugen Jehovas oder andere, immer wieder sagen, in den ersten 4 Jahrhunderten wusste die christliche Gemeinde überhaupt nichts von der Dreieinigkeit. Das wird behauptet. Und bis ins 4. Jahrhundert hinein war auch dieser Begriff Dreieinigkeit oder Trinität überhaupt nicht bekannt. Davon wusste man gar nichts. Und das stimmt. Das stimmt. Bis ins 4. Jahrhundert wusste man nichts mit dem Begriff Dreieinigkeit anzufangen. Den gab es tatsächlich bis dahin nicht. Und sogar noch weiter, in der Bibel ist auch diese Begrifflichkeit absolut nicht zu finden. Weder Dreieinigkeit, diesen Begriff wirst du finden in der Bibel, noch dieses Pendant, jetzt fällt es mir nicht ein. Dreifaltigkeit oder sonst irgendetwas in diese Richtung. Das gibt es in der Schrift nicht und gibt es eben auch bis heute nicht. Gab es damals nicht und gibt es heute nicht. Und wir werden dann noch sehen, konnte es auch gar nicht geben. Aber die Sache selbst, die gibt es. Die Sache selbst ist ganz, ganz deutlich bezeugt im Neuen Testament und im Alten Testament. Das haben wir die letzten paar Male auch schon gesehen, ja. So, es stimmt also, den Begriff gibt es nicht in der Bibel, weder im Neuen noch im Alten Testament. Aber in der Bibel wird auch nirgends eine Diskussion über das Sein und die Wesenhaftigkeit Gottes geführt. Das gibt es auch nicht, dass man hier genau definiert hat, wie ist Gott eigentlich, ja. Und an keiner Stelle wird uns eben dargelegt, wie sich zum Beispiel die drei Personen der Gottheit, oder vielleicht sollte man besser sagen, die Erscheinungsformen und die Offenbarungsweisen Gottes als Vater, als Sohn und als Heiliger Geist, wie sich diese drei Personen oder diese drei Offenbarungsweisen zueinander verhalten und wie das alles zu verstehen ist, und zwar so zu verstehen ist, dass es auch noch in unsere 2 Pfund Hirn hineinpasst, ja? Weil wir alles verstehen müssen und alles verstehen wollen. Wie ist das überhaupt fassbar? Einen Gott, der sich offenbart. Wenn ich dran denke, wer schon einmal Hesekiel gelesen hat zum Beispiel, die ersten Kapitel, wie sich Gott hier offenbart in Hesekiel, du blickst hier überhaupt nichts mehr. Hier steigst du absolut nicht mehr durch. Denn es wird der Thron Gottes beschrieben, wie Gott auf seinem Thron sitzt. Und es ist von gewaltigsten Rädern die Rede, die ineinander laufen und sich ineinander drehen mit Feuer und farbig und gewaltige Dinge passieren. Dann wird der Thron Gottes beschrieben und du fragst, ja, wo ist er jetzt, der Thron Gottes? Und plötzlich wird deutlich, ja, der Thron Gottes besteht nicht aus Stein oder auch nicht aus Silber oder Gold, sondern der Thron Gottes ist reines Feuer. Und dieses Feuer ist nicht einfach Feuer, sondern es ist Leben, es ist lebendiges Leben, es sind Cherubim, göttliche Wesen, von Gott geschaffene Wesen, die einen Thron bilden, der unbeschreiblich ist. Und auf diesem Thron sitzt einer. Und überall heißt es, wo der Geist will, dass sich der Thron hinbewegt, bewegt er sich hin. Aber Hesekiel fehlen die Worte, um zu beschreiben, was er dort sieht. Und er stammelt eigentlich nur irgendwelche Dinge, weil es keinerlei Vergleich in der natürlichen Welt gibt, um das zu beschreiben. So, das einmal als kleinen Hinweis darauf, worum es eigentlich geht, wenn man versucht, die Seinsweise und das Wesen Gottes zu beschreiben. Deswegen hat Gott auch keine Theologie verfasst. An keiner Stelle im Neuen Testament oder im Alten Testament gibt es das. Übrigens, die Bibel versucht auch an keiner einzigen Stelle Gott zu erklären, beziehungsweise Gott zu erklären und zu beweisen. Das tut sie nicht. Sie stellt eigentlich nur fest, und zwar durch die Geschichte, die sie erzählt, wie sich Gott immer wieder offenbart, Gott ist da. Und es beginnt schon in Genesis 1, Vers 1. Das heißt, im allerersten Vers der Bibel wird uns gleich von Anfang an gesagt, da heißt es nämlich, im Anfang schuf Gott. Keine Erklärung, keine Beweisführung, dass es Gott gibt, dass er ja da ist und warum es ihn gibt, sondern es wird einfach nur festgestellt, Gott ist da und er ist verantwortlich für die gesamte Schöpfung. Mehr nicht. Und daraufhin entfaltet die Schrift Kapitel für Kapitel die Geschichte Gottes mit den Menschen und wie er sich selbst in seiner Schöpfung immer wieder offenbart und seinen Geschöpfen sich naht. Das wird dann beschrieben als Geschichte, als fortlaufende Historie, wie das geschehen ist. Und der Zweck dieser ganzen Erzählung über das Wirken Gottes in der Geschichte und seines Handelns am Menschen ist nicht, um theologisch oder theoretisch Wissen über Gott zu vermitteln oder eine Lehre über Gott darzulegen, sondern alles, was uns die Bibel hier beschreibt, tut sie aus einem einzigen Grund. Es soll uns nämlich dahin führen, ihn selbst kennenzulernen und eine lebendige Beziehung zu ihm zu finden. Dass wir ihm unser Leben öffnen, weil Gott hineinkommt immer wieder, mitten in das Leben, das wird da beschrieben. Dass wir zu denen gehören, die ihr Leben öffnen, die beginnen, sich von ihm führen und leiten zu lassen. Und dass wir ihn als Quelle des Lebens erkennen, von dem aller Segen kommt. Und der das Leben selbst ist. Das ist auch, was Jesus sagt. Jesus sagt, kommt doch alle zu mir, sagt er an einer Stelle. Könnt ihr euch erinnern? Kommt alle her zu mir, sagt er. Und dann sagt er an einer anderen Stelle, denn ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Und ich bin das Leben. Wenn wir über Dreieinigkeit sprechen, sprechen wir darüber, wer ist Jesus? Kann es sein, dass Jesus wirklich Gott ist? Oder im Alten Testament haben wir uns ja auch schon einiges angeguckt. Zum Beispiel auch in den Sprüchen, wo es um die höchste Weisheit geht. Und da heißt es in Sprüche 8, Vers 35, denn wer mich findet, der hat Leben gefunden. So ihr Lieben, wenn wir jetzt apologetisch heute Morgen predigen, apologetisch heißt glaubensverteidigend, ja, dann tun wir das nicht, und wenn wir dann eben über die Dreieinigkeit sprechen, dann tun wir das tatsächlich nicht, um endlose Debatten mit denen zu führen, die in Jesus nicht Gott den Sohn sehen, sondern ihn für eine Schöpfung Gottes halten, wie es häufig ist, oder den Heiligen Geist für eine unpersönliche Kraft. Das wird ja von denen behauptet, die sagen, Jesus kann nicht Gott sein, das ist unmöglich. Sondern uns geht es in erster Linie darum, aufzuzeigen, dass wir in Jesus, Gott selbst, den Vater kennenlernen und durch den Heiligen Geist eine lebendige und wachsende und bleibende Beziehung zu ihm haben können. Das geht natürlich über unsere Möglichkeiten hinaus, das ist schon klar. Das ist nicht unser Verdienst. Wenn jemand mit Gott zusammenkommt, ist es immer seine Sache. Es hat nichts mit unseren Fähigkeiten oder unseren Möglichkeiten zu tun, sondern es ist immer die Initiative Gottes, der in seiner Liebe den Himmel verlassen hat, von ganz oben nach ganz unten gekommen ist und sich im wahrsten Sinne des Wortes erniedrigte. Gott wurde niedrig. Und alles, was Gott tut, in dem Moment, wo er sich hineinbeugt in seine Schöpfung, dann bedeutet das schon eine Erniedrigung Gottes. Überall, wo Gott handelt und in seiner Schöpfung wirkt, hat das immer mit seiner Erniedrigung zu tun. Er beugt sich immer herunter, denn Gott ist unendlich höher als seine eigene Schöpfung. Aber Gott erniedrigt sich und er kommt, um uns aus unserer Gottferne und aus unserer Verlorenheit zu retten und zu sich zu ziehen. Und weil wir das erfahren haben und weil das unser Leben prägt, bekennen wir das auch. Und wir widersprechen auch manchmal freimütig denen, die die Offenbarung Gottes in Jesus Christus als etwas Unmögliches halten. So unmöglich ist das nicht. Und wir werden sehen, warum. Manche, wie die Zeugen Jehovas Und auch viele andere, Islam übrigens, genau dasselbe, sind da überzeugt, dass Gott sich niemals in Gestalt des Sohnes zeigen würde. Dass es unmöglich ist, dass Gott tatsächlich Mensch wird. Und sich auf diese Art und Weise dem Menschen offenbart, um ihn zu erlösen. Das hält man für unmöglich. Sie halten nämlich Gott für viel zu hoch, viel zu erhaben, viel zu unnahbar, viel zu überlegen, viel zu heilig, viel zu majestätisch und ehrfurchtsgebietend, so weit über den Dingen, als dass er jemals in die Niedrigkeit seiner eigenen Schöpfung eingehen könnte. Und lass mich das mal salopp sagen, sich hier die Hände schmutzig zu machen. Das trauen sie Gott einfach nicht zu. Gott würde sich nie zum Menschen erniedrigen. Gott als Mensch, undenkbar. Wirklich? Jeremia 32, 27. Wir werden heute Morgen wirklich ein Bibelstudium machen, gell? Da kommen jetzt eine ganze Menge Schriftstellen. Jeremia 32, 27. Denn siehe, oder doch siehe, ich bin der Herr, der Gott allen Fleisches. Sollte mir irgendein Ding unmöglich sein? Hiob 42, 2, das ist ganz relativ am Ende, nachdem Hiob lange Diskussionen mit Gott selbst geführt hat, weil er nichts mehr verstanden hat, was da in seinem Leben passiert und er begreift Gott absolut nicht mehr. Und ganz am Ende sagt er, ich habe erkannt, dass du alles vermagst und kein Plan für dich unausführbar ist. Und schließlich Matthäus 19, Vers 26, hier ist Jesus, der mit den Jüngern gesprochen hat und in Bezug auf diesen reichen Jüngling und wo es dann heißt, ein Reicher tut sich schwer, ins Reich Gottes einzugehen und dann sagen die Jünger, wer kann dann überhaupt ins Reich Gottes gehen? Und dann sagt Jesus im Hinblick auf das menschliche Herz, sagt er, bei Menschen ist dies unmöglich. Bei Gott aber sind alle Dinge möglich. So, und das wollen wir jetzt erstmal festhalten. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Ich meine, Gott kann alles. Eins kann er nicht. Er kann nicht lügen, weil er die Wahrheit ist. Ja. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Die Frage ist auch, dass er sich klein macht. Ich meine, manchmal gibt es ja total doofe Fragen auch, ja, wo dich Leute reinlegen wollen. Da fragt einer zum Beispiel, okay, wenn Gott für Gott alles möglich ist, kann er dann auch einen Stein machen, der so groß ist, den er dann selbst nicht mehr wegschaffen kann? Könnte er wahrscheinlich, aber will er nicht. Weil Gott ist nicht dumm. In Weisheit schafft er alles. Und die Macht Gottes ist nicht von seiner Weisheit zu trennen. Es gehört beides zusammen. Ja. So, aber kann er sich klein machen? Ich nehme es mal vorne weg. Ja. Und gerade darin zeigt sich seine Hoheit. Gerade darin zeigt sich seine Macht. Und gerade darin zeigt sich seine Größe. Gott ist wahrhaftig der Größte. Aber eben nicht nur in seiner Majestät, nicht nur in seiner Herrlichkeit, nicht nur in seiner Pracht, nicht nur in seiner Fähigkeit, nicht nur in seiner Macht, sondern gerade auch in seiner Demut und in seiner Erniedrigung. Denn kein anderer würde jemals tun, was Gott getan hat. Dann ergibt sich die Frage, kann Gott demütig sein? Wir setzen heute ein Puzzle zusammen, ja? Matthäus 11, Vers 28 folgende. Dort sagt Jesus, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und ich werde euch Ruhe geben, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Also Jesus betont ausdrücklich, seine Sanftmut und seine Demut. Sanftmut hat übrigens nichts mit Laschheit zu tun oder so etwas. Ich habe mal das Beispiel gehört, um ein Bild der Sanftmütigkeit zu geben. Ein Ei, das ja recht zerbrechlich ist, zerbricht sehr schnell. Sanftmut bedeutet, unter Umständen enorm viel Kraft zu haben, aber richtig damit umzugehen, in einer sanftmütigen Art und Weise. Und dann wurde beschrieben, wenn du dieses Ei an den Puffer hältst, an den Stopper, wie heißen diese Dinger, die am Schluss von der Eisenbahnschiene stehen? Puffer, ja, Puffer, genau. Und der Lokomotivführer, der 20.000 PS unter seinem Hintern hat, fährt so an den Puffer und an das Ei heran, dass das Ei nicht zerquetscht wird. Ja, das ist Sanftmut, viel Kraft und trotzdem so viel Gefühl, um damit nichts kaputt zu machen. Und Jesus spricht davon, dass er sanftmütig ist und von Herzen demütig. Von Herzen demütig. Was ist das denn? Und vor allen Dingen jetzt in diesem Zusammenhang, wer ist das, der das sagt? Wer ist das? In Zacharia 9, Vers 9 lesen wir: Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir, gerecht und siegreich ist er, demütig, auf einem Esel reitend, dem Jungen einer Eselin. Dann lesen wir weiter im Neuen Testament, Johannes 12, Abvers 14. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt, sitzend auf einem Eselsfüllen. Auf einem Esel? Ein König, der auf einem Esel kommt? Da fragt man sich schon, welcher König kommt denn auf einem Esel daher? Und es wird hier gesagt, welcher König es ist. Dein König, Israel, dein König kommt auf einem Esel. Nun, das hatten sie sich damals natürlich ganz anders vorgestellt, trotz der Schriftstellen, die es gab. Und wir wissen, wie die Sache ausging. Letztendlich hieß es: Hinweg mit ihm, kreuzige ihn. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. So einen König wollen wir nicht. Das ist das, was sie damit sagen. Und dann lesen wir weiter, Matthäus 27, 37. Und sie brachten oben über seinem Haupt eine Beschuldigungsschrift an, seine Beschuldigungsschrift, wo es hieß: Dies ist Jesus, der König der Juden. Nun, jetzt wissen wir, dass Jesus der Gotteslästerung angeklagt war. Das müsst ihr im Hinterkopf behalten. Weil er Gott gelästert hat, sich selbst zu Gott gemacht hat. Und wir werden sehen, er wurde gefragt: Du bist der König? Er sagte: Ja, du sagst es. Dass er sich auch zum König gemacht hat oder als König ausgewiesen hatte. Diese Aufschrift nun lasen viele von den Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt und es war geschrieben auf Hebräisch, Lateinisch und Griechisch. Das heißt, es war die gehobene Landessprache und die beiden damaligen Kultur- und Weltsprachen. Dann geht's weiter. Die hohen Priester der Juden sagten nun zu Pilatus: Schreibe nicht der König der Juden, sondern dass dieser gesagt hat: Ich bin der König der Juden. Doch Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Er hat es nicht revidiert. Und er hat es in den Sprachen der Welt dorthin geschrieben. Dies ist Jesus, der König der Juden. So, wer ist jetzt der König der Juden? Wer ist jetzt Jesus, der König der Juden, der hier vor den Augen der Welt so erbärmlich stirbt? König Herodes, der zu der Zeit König war, kann es ja nicht gewesen sein. Denn steht ganz deutlich: Jesus, der König der Juden. So, jetzt müssen wir etwas zurückgehen und in die Geschichte Israels hineinschauen. Und wenn wir da zurückgehen, dann sehen wir, dass der Gott Israels nicht nur der Gott Israels ist und er gewesen ist und ist, sondern auch sein König. Beides. Was das Volk Gottes, was das Volk Israel von allen Völkern unterschied, das haben wir schon mal betrachtet in einem anderen Zusammenhang, war, dass die Gegenwart Gottes mit ihnen ging. Könnt ihr euch erinnern? Und was das Volk Gottes eben von allen anderen auch unterschieden hat, war, dass sie keinen menschlichen König hatten, wie die Völker ringsumher, wie alle anderen Völker. Gott hatte aus allen Völkern dieses Volk erwählt und er wollte selbst ihr König sein. Das hat er immer wieder deutlich gemacht. Doch dann, nach einer Weile, nachdem das Volk Gottes schon aus Ägypten befreit war und sie hatten die Wüstenzeit schon hinter sich und sie waren schon eine ganze Weile in dem Land, in das Gott sie gebracht hat, wollten sie plötzlich genauso einen König, wie ihn alle anderen Völker auch hatten. Sie wollten aus ihrer Mitte irgendeinen König erwählen. Ja, wer ein bisschen die Geschichte kennt, weiß ja, was da so alles dann gelaufen ist. Und Samuel, ihr geistliches Oberhaupt zu dieser Zeit, war entsetzt über dieses Anliegen. Der ist regelrecht ausgeflippt. Und in 1. Samuel 8, Vers 7, in 1. Samuel, da heißt es zunächst einmal, ihr habt heute euren Gott verworfen, sagt Samuel. Ja? Ihr habt heute euren Gott verworfen, der euch aus allen euren Nöten und euren Bedrängnissen errettet hat und habt zu ihm gesagt, einen König sollst du über uns setzen. Gott war ja ihr König. Und jetzt sagen sie, du sollst uns einen anderen König wählen und über uns setzen. Und Samuel wollte diesem Wunsch des Volkes partout nicht nachkommen. Er hat sich echt geweigert, das zu tun. Und schließlich geht er zu Gott, der natürlich ebenfalls alles verstanden und mitbekommen hatte. Und dann lesen wir in 1. Samuel 8, Vers 7. Der Herr aber sprach zu Samuel, höre doch auf die Stimme des Volkes in allem, was sie dir sagen. Jetzt kommt's. Denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich, dass ich nicht König über sie sein soll. Sie haben ihren König verworfen. Und dennoch war er ihr König. Er war es, denn Gott ist König. Niemand setzt ihn zum König ein und niemand setzt ihn ab. Gott ist König. Er ist nicht König aus demokratischen Wählerabsichten heraus oder weil irgendjemand ihn zum König macht. Er ist es einfach. Ja, er ist der König. In 2. Mose 15, Vers 18 lesen wir, der Herr ist König auf immer und ewig. Und im Psalm 10, Vers 6 heißt es noch einmal, der Herr ist König auf immer und ewig. Im Psalm 146, Vers 10 lesen wir dann, der Herr wird regieren in Ewigkeit, dein Gott Israel, von Geschlecht zu Geschlecht. Und dann in Jesaja 43, ist nur eine kleine Auswahl, Vers 15, dort heißt es, ich bin der Herr. Übrigens überall, wo es heißt, der Herr, hier sagen ja die Zeugen Jehovas auch etwas anders. Und ich habe nachgelesen, einige Stellen nachgeschlagen, überall, wo es heißt, ich bin der Herr. Oder von dem Herrn, in dem Sinn die Rede ist, steht immer dieses Tetragramm, dieses Kürzel JHWH. Ich bin Jahwe, heißt es. Diesen Namen hat nur einer. Gott. Ich bin Jahwe. Ich bin der Herr, euer Heiliger, der ist euer König. Oder schließlich noch in Jesaja 44, Vers 6. So spricht der Herr, wieder Jahwe, so spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herr der Herrscher, ich bin der Erste und der Letzte und außer mir gibt es kein. Behaupten ja auch, dass Jesus eine Schöpfung Gottes ist, so quasi ein Untergott. Und deswegen darf er ja auch Gott genannt werden. Aber die Bibel sagt immer wieder, außer mir gibt es keinen Gott. Es keinen Gott. Jetzt kommen wir wieder ins Neue Testament. Ich lese es noch einmal, Johannes 12, Vers 14. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht, fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt, sitzend auf einem Eselsfüllen. So, hier erfüllt sich eine alttestamentliche Prophetie, nämlich aus Sacharja 9, Vers 9, wo es im Alten Testament immer heißt, und immer wieder heißt, dass Gott der König Israels ist. Und hier heißt es, siehe, dein König kommt. Und das Neue Testament bezieht dieses Wort unmittelbar auf Jesus, der es buchstäblich erfüllte. So, wer ist Jesus? Wer ist Jesus? Das ist noch nicht alles. Wir gehen nochmal zurück. Ich lese noch einmal Jesaja 44, Vers 6. So spricht der Herr, Jahwe, der König Israels und sein Erlöser, der Herr der Herrscharen, ich bin der Erste und der Letzte und außer mir gibt es keinen Gott. Und Jesaja 48, 12. Höre auf mich, Jakob und Israel, mein Berufener. Ich bin der da ist, ich der Erste, ich auch der Letzte, spricht der Herr. So, Gott der Herr, Jahwe, sagt von sich im Alten Testament auch immer wieder, ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Und außer mir gibt es keinen Gott. Und nun sehen wir auf einmal, wie im Neuen Testament, im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, Johannes eine Begegnung mit Jesus, dem Auferstandenen, hat. Und er sieht ihn nicht mehr in seiner leiblichen Gestalt, wie er ihn kannte, sondern er sieht den verherrlichten Jesus. Wir haben vorhin schon einmal gehört, wie er beschrieben wird, ja, glänzend wie die Sonne, mächtig, nicht anzuschauen fast, und er fällt nieder auf sein Angesicht. Und dann lesen wir, und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine Rechte auf mich und sprach, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das sagt wiederum der König Israels. Und die Zeugen Jehovas und andere, die machen an diesen Stellen rum und versuchen da etwas anderes hinein zu interpretieren, dass es doch vielleicht nicht Jesus war. Aber es ist eindeutig, dass es Jesus war. Ja? Und alles steht in Beziehung zu diesen alttestamentlichen Aussagen, wo sich immer wieder Gott als derjenige offenbart. Und plötzlich kommt Jesus im Neuen Testament und macht deutlich, indem er alles das erfüllt. Er ist das, er hat denselben Anspruch. Also was bedeutet das? Kommt hier jemand mit einem Anspruch, der ihm nicht zusteht? Oder offenbart sich hier derselbe in einer Gestalt, die menschlich ist? Letztes möchte ich euch heute Morgen noch zeigen. Wir alle kennen dieses alte Lied, die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich, der Herr freue sich seiner Werke. Das ist ja wirklich ein alter Gassenhauer, singen wir immer und immer wieder. Ich möchte mal einige Schriftstellen, die mit dieser Herrlichkeit zu tun haben, einfach nur zitieren und dann einen Zusammenhang herstellen, wiederum mit der Offenbarung Gottes im Neuen Testament. 2. Buch Mose 24, 16, da heißt es, und die Herrlichkeit des Herrn ließ sich auf dem Berg Sinai nieder und die Wolke bedeckte ihn 6 Tage. Psalm 29, 3. Die Stimme des Herrn ist über den Wassern, der Gott der Herrlichkeit donnert. 5. Mose 5, Vers 24. Und siehe, der Herr, unser Gott, hat uns seine Herrlichkeit und seine Größe sehen lassen. 2. Mose 40, 34. Da bedeckte die Wolke das Zelt der Begegnen und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Die Herrlichkeit des Herrn ist immer der manifeste Ausdruck der Gegenwart Gottes. Zweiter Chroniker 5, Vers 14. Und die Priester konnten wegen der Wolke nicht hinzutreten, um den Dienst zu verrichten. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. 4. Mose 26, Vers 6. Und Mose und Aaron gingen von der Versammlung fort zum Eingang des Zeltes der Begegnung und fielen auf ihr Angesicht nieder und die Herrlichkeit des Herrn erschien ihnen. 1. Chroniker 29, 11. Dein Herr ist die Größe und die Stärke und die Herrlichkeit und der Glanz und die Majestät. Denn alles im Himmel und auf Erden ist dein. Dein Herr ist das Königtum und du bist über alles erhaben als Haupt. Und jetzt kommt der Schlüssel. Psalm 24, 8. Hier wird gefragt, wer ist dieser König der Herrlichkeit? Und dann wird gleich die Antwort gegeben. Es ist der Herr, Jahwe, stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Und in Vers 10 noch einmal. Wer ist er, dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Herrscharen, er ist der König der Herrlichkeit. So, wir sehen also im Alten Testament, Gott ist der König Israels und er ist gleichzeitig der Herr der Herrlichkeit. Und jetzt kommen wir ins Neue Testament erneut. 1. Korinther 2, Vers 1, folgende. Hier schreibt Paulus an die Gemeinde zu Korinth und er schreibt ihnen folgendes. Er spricht von einem Geheimnis. Von dem Geheimnis, das von Urzeiten her in Gott verborgen war. Und dieses Geheimnis hat er nicht offenbart bis zu diesen letzten Tagen. Und dieses Geheimnis, von dem er spricht, ist Christus. Und letztlich dann sogar im allerletzten, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, die Herrlichkeit Gottes in uns. Aber jetzt sagt er zunächst mal, Brüder, als ich das erste Mal bei euch war, kam ich nicht mit großartigen Worten und vortrefflicher Rede der Weisheit, um euch das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich nahm mir nichts vor, nichts anderes unter euch zu bringen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Von anderen Stellen her wissen wir, es ist doch reine Torheit, einen gekreuzigten Christus zu verkündigen. Wer glaubt so etwas? Und ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und mit in vielem Zittern. Und meine Botschaft wirkte nicht durch Redekunst in überredenden Worten der Weisheit, sondern weil Gottes Geist gerade darin seine Kraft erwies. Denn euer Glaube sollte nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf die Macht Gottes. Er weist auf diesen gekreuzigten Christus hin und spricht hier davon, das ist Gottes Weisheit. Hier offenbart sich die Macht Gottes, sagt er. Und auf diese Macht soll sich euer Glaube gründen, auf diese Weisheit. Dann sagt er weiter, Weisheit bringe aber auch ich für alle, die es annehmen wollen. Aber ich bringe ihnen nichts, was für diese Welt als Weisheit gilt. Auch nicht für ihre Machthaber, deren Macht doch vergeht. Vielmehr bringe ich Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die verborgene, die Gott vorherbestimmt hat, vor den Zeitaltern, um uns an seiner Herrlichkeit Anteil zu geben. Jetzt kommen wir wieder zu dieser Herrlichkeit. Aber er hielt seinen Plan verborgen und keiner von den Beherrschern dieser Welt hat sie erkannt. Denn wenn sie sie erkannt hätten, und jetzt kommt's, so würden sie wohl den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben. Es gibt nur einen Herrn der Herrlichkeit, der sich im Alten Testament immer und immer wieder als der Gott und König Israels offenbart hat. Der immer wieder bestätigt, ich selbst, der König, bin der Herr der Herrlichkeit. Und jetzt heißt es im Neuen Testament, wenn sie das erkannt hätten, hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr jemals gehört hat, was keiner jemals für möglich gehalten hätte, das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Und er deckt dieses Geheimnis auf. Und die einen verwerfen es und sagen, es ist reine Torheit. Und für die anderen entfaltet und offenbart sich die Herrlichkeit und die Weisheit und die Macht Gottes darin. So, Gott ist der König Israels und sie wollten ihn nicht. Wollten nicht, dass er über ihnen herrscht. Und Gott ist auch der Erste und der Letzte. Und im Neuen Testament heißt es, der tot war, weil sie ihn verworfen haben. und der wieder lebendig ist. Und Gott ist auch der Herr der Herrlichkeit. Und weil sie sein Geheimnis Gott offenbart im Fleisch nicht erkannten, haben sie den Herrn der Herrlichkeit gekreuzigt. Und daran ändern auch alle Argumente nichts, die ins Feld geführt werden, die die Gegner der Dreieinigkeit immer wieder vorbringen. Und daran ändert auch nichts, dass Begriffe wie Dreieinigkeit oder Trinität in der Bibel gar nicht zu finden sind. Denn das hat damit überhaupt nichts zu tun. Der Begriff Dreieinigkeit findet sich nicht in der Bibel, weil er erst im 4. Jahrhundert durch das Glaubensbekenntnis, das damals formuliert wurde, entstanden ist. Ja? Und auch das Glaubensbekenntnis steht ja so nirgendwo in der Schrift, sondern es wurde formuliert als Quintessenz der Offenbarungen und der Offenbarung Gottes, hat man das zusammengefasst in einige wenige Sätze, als ein Glaubensbekenntnis formuliert und so niedergelegt. Ja. Alles das, was von Genesis 1 durch das Alte Testament hindurch passiert ist, durch die Evangelien, in den Briefen beschrieben ist, bis hin zur Offenbarung, dem letzten Buch der Bibel, als Quintessenz, wer Gott ist. Wer Gott ist und an welchen Gott wir glauben, an einen dreieinigen Gott. Man kann sich darüber streiten, wie notwendig das ist. Ja? Weil es wird nichts darüber gesagt in diesem Glaubensbekenntnis, wie wir zu leben haben und all diese Dinge, die letztlich zählen. Das muss man auch einmal sehen. Aber es wird beschrieben, auch aufgrund dessen, weil es hier ein Streit war, wer Gott ist. Und sie haben sich nicht geirrt. Sie haben sich nicht geirrt. Aber Gott selbst, er definiert sich eben nicht, indem er uns seine Struktur und sein Wesen in theologischen Begriffen erklärt, ja, oder in Lehrsätzen sich selbst aufschlüsselt. Das tut Gott nicht. Er begegnet uns einfach, wie er ist. Er begegnet uns einfach, wie er ist, und das oftmals in vielfältiger Art und Weise, so kommt er zu uns. Nicht unbedingt, wie wir uns das vorstellen. Vielleicht auch nicht, wie der Mensch im Einzelnen das vielleicht gerne hätte. Aber er kommt, wie er ist. Egal, welche Seite und welches Momentum er da gerade dann auch als seinen Offenbarungsweg benutzt. So, der Höchste ist eben nicht fern geblieben. Und er ist nicht unnahbar. Der Größte ist der Höchste. Das ist wahr. Das stimmt. Aber er ist gleichzeitig eben auch von Herzen demütig. Und er scheut sich nicht, sich zu erniedrigen. Und deswegen ist der Allerhöchste gleichzeitig auch der Allerniedrigste. Er ist beides. Er ist beides. Und vielleicht liegt genau darin der Widerstand des Menschen. Weil der Mensch will sich nicht demütigen, normalerweise. Er will sich nicht beugen. Er will sich nicht erniedrigen. Und wahrscheinlich ist die Offenbarung Gottes in dieser Art und Weise auch ein Anstoß für den Stolz des Menschen, weil sein Wesen hier im Angesichte Gottes und im Bild Gottes auch irgendwo offenbar wird. Hier ist ein Gott, der demütig ist von Herzen und der sich beugt. Und manchmal wird gesagt, das kann ja gar nicht sein. Gott kann nicht Mensch werden. Er kann sich nicht erniedrigen, er kann sich nicht beugen in dieser Art und Weise, denn Gott ist unveränderlich, das sagt uns die Bibel. Er ist von Ewigkeit derselbe. Kann ich nur sagen, ja eben, er war es schon immer. Das Wesen Gottes hat sich nicht verändert, es ist schon immer dasselbe gewesen. In 2. Mose 3, Vers 8 lesen wir, das sagt Gott im Alten Testament, und ich bin herabgekommen, um euch aus der Gewalt der Sklaverei zu erretten und euch in ein Land hinaufzuführen, in ein gutes und geräumiges Land, in ein Land, das von Milch, von Milch und Honig fließt. Im Alten Testament schon bezeugt Gott, dass er herabgestiegen ist, herabgekommen ist, um den Menschen hinaufzuführen. Und wir wissen, die Patriarchen des Alten Testaments und auch die Leute im Neuen Testament haben alle bekannt, hier haben wir kein bleibendes Land. Dieses Land ist nicht gemeint, sondern unser Land ist im Himmel. Das ist das Land, das von Milch und Honig fließt, wo wir eins sein werden. Ja. Und Gott ist selbst herabgestiegen, um uns hinaufzuholen zu sich. Nein, Gott, der sich so erniedrigt und sich so demütigt, der widerspricht tatsächlich jedem menschlichen Denken und jedem menschlichen Wesen schlechthin, weil wir eben nicht so sind. Und so haben sie schon damals geschrien: Hinweg mit ihm. Kreuzige ihn, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Und dann ist Jesus plötzlich am Kreuz, aufgehängt zwischen Himmel und Erde. Dort wurden nämlich solche beseitigt, die keinen Platz haben, weder im Himmel noch auf der Erde. Und dieses Kreuz war deshalb der Ort der tiefsten Erniedrigung, die man sich überhaupt vorstellen kann. Wer dort hing, galt als verworfen von Gott und von Menschen. Und das kann doch unmöglich Gott dann sein, der in Menschengestalt dort verblutet und den Spott und die Verachtung der ganzen Welt über sich ergehen lässt. Steige herab vom Kreuz, wenn du es doch bist. Nur eins hat sie damals irritiert: dass er sie nicht verurteilte für das, was sie getan haben. Er betet sogar für sie und er bittet: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wisst ihr, warum sie es nicht wussten? Sie wussten es nicht, weil sie es nicht wissen wollten, weil sie es nicht wahrhaben wollten. Deswegen wussten sie es nicht. Und trotzdem werden sie geliebt. Trotzdem verwirft sie Gott nicht. Das ist doch unglaublich. Trotzdem liebt er sie und nimmt sie an, selbst in seiner eigenen Verwerfung, die er durch ihre Hand erlebt. In der tiefsten Erniedrigung zeigt Gott die höchste Liebe. Und ihr Lieben, diesem Gott möchte ich dienen. Dem möchte ich dienen, der sich so erbarmt, der so weit heruntersteigt, der uns so auf diese Art und Weise begegnet. Und deswegen sagt die Schrift: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller Kraft. Er ist es wirklich wert. Dieser Gott ist alles wert. Er hat alles getan für uns. Und wenn du die Heilige Schrift durchgehst und von der Maxime einmal ausgehst, es könnte wahr sein, wirst du an allen Ecken und Enden in jeder Seite finden, wer Gott ist, wer Jesus ist. Ja. Wir könnten hier wirklich, das ist keine Übertreibung, tagelang durchgehen und wir würden eine Stelle nach der anderen entdecken, wer Jesus wirklich ist. Nicht ein Geschöpf Gottes, sondern in Jesus offenbart sich Gott selbst und wird Fleisch. Aber dass Gott so handeln konnte, dass er so kommen konnte, dass wir ihn so erleben dürfen, hat eben genau mit dieser Offenbarungsweise in drei Personen zu tun. Und dann wird alles schlüssig. Und die paar wenigen Stellen, die scheinbar momentan etwas anderes suggerieren, die lösen sich auf, wenn du das Puzzle komplett zusammengesetzt hast. Denn, das sagt die Bibel, die Summe deines Wortes ist die Wahrheit. Und dann führt uns Gott auch dahin, dass wir erkennen, wer ist hier eigentlich. Denn manchmal kann dich jemand schon ganz schön durcheinander bringen, der mit irgendeinem Argument kommt und du hast es noch nicht durchdacht und plötzlich bist du wackelig. Ja. Aber wenn du diese Dinge weißt, dass sich Gott im Alten Testament bezeugt hat und im Neuen Testament bezeugt Jesus genau dasselbe, allein das schon gibt dir Sicherheit, zu wissen, wer Jesus ist. Ich bin absolut sicher, wenn Jesus nicht Gott wäre, hätte ich bis heute noch keine Gemeinschaft mit Gott. Wenn der Heilige Geist nicht Gott wäre, würde ich Gott nicht kennen. Aber durch seine Gegenwart in meinem Leben kann ich sagen, ich habe Gemeinschaft mit Gott und ich kenne Gott. Und es ist nicht nur irgendein Wissen über ihn, eine Theologie, die wir uns zurechtzimmern. Sondern es ist die Erfahrung seiner Gegenwart durch den Heiligen Geist möglich gemacht, durch das Opfer des Sohnes. Amen. Lasst uns aufstehen, ihr Lieben. Schließ mal kurz deine Augen. Wir sprechen ja hier nicht über theoretische Dinge, sondern Dinge, die in unserem Leben immer zur Auswirkung auch kommen. Und wenn Gott wirklich derjenige ist, der sich so erniedrigt hat, dann ist er derjenige, der in die letzten Dinge auch hineinkommt und weiß, was das bedeutet. Und es spielt dann letztlich keine Rolle, welche Art von Not wir zum Beispiel haben, wie schwierig Dinge für uns sind und so weiter. Er hat sich dort hinein erniedrigt, er kennt all diese Dinge und kann uns in den Dingen helfen, in denen wir versucht sind, sagt uns die Heilige Schrift. So, Gott ist nicht fern, sondern er ist ganz nahe. Die Bibel sagt, wir müssen nicht hinaufgehen in den Himmel, um ihn herabzuholen. Sondern das Wort ist uns nah in unserem Munde und wir können ihn anrufen und er ist da und er dient uns. Du darfst ihm alles hinlegen, was dir Mühe macht. Sei es theologischer Natur oder ganz praktisch in deinem Leben. Weil der Vater den Sohn gesandt hat und der Sohn den Heiligen Geist, sind wir nie mehr alleine, sondern Gott ist mit uns. Und er führt uns hindurch und er setzt uns frei und er hilft uns und er dient uns. Jesus sagt, ihr seid nicht Waisen, ich lasse euch nicht alleine hier, sondern ich, sagt er, komme wieder. Und ich werde den Vater bitten, sagt er, dass er den Heiligen Geist sendet. Und an einer anderen Stelle sagt er selber, ich sende ihn. Und im Heiligen Geist macht der Vater und der Sohn Wohnung in uns und wohnt in uns. Und das ist das, was wir brauchen, zu wissen, Gott ist mit uns. Und er ist auch mit dir. Amen. So leg ihm alles hin, vertraue ihm immer wieder aufs Neue und sei ganz gewiss, Gott wird mich ans Ziel bringen. Er wird die Dinge tun, die für mich häufig auch unmöglich sind. Amen. Amen. Nehmt nochmal Platz, bitte.
Das ist das erste Mal, dass ich das so in der Form mache. Wo ich reingekommen bin, war ganz viel Engel in dem, Raum. Und ich habe gesehen, dass, und ich sehe noch, dass jeder einzelne von euch Engel verschiedener Art sind, um euch zu dienen, weil Gott liebt euch ungemein, also er liebt euch sehr und er will euch dienen. Deswegen sind diese Engel da, um euch zu dienen. Und ihr müsst das wissen, weil wenn ihr, ja, ihr müsst das wissen, sie wollen euch dienen und Heilung schenken. Heilung, Befreiung, Freisetzung, ja, das wollte ich einfach sagen. Gott segne euch.
Dankeschön, Christine. Gott sendet dienstbare Geister, heißt es an einer Stelle.
Und der Herr will euch segnen mit dem Wort Jesaja 60, 1-2. Ich habe meine Hoffnung für alle nicht eingepackt, ich habe nur meine französische Bibel. Und in der Hoffnung für alle steht es so, wie ich es gehört habe.
Lest es einfach mal nach, okay? Wir werden noch eins tun heute Vormittag, ihr Lieben. Ist noch Vormittag? Eine halbe Minute habe ich noch. Wir hatten angekündigt, dass wir ein Missionsopfer, ein Sonderopfer zusammenlegen werden. Könnt ihr euch erinnern? Für die Missionare, die hier waren. Es waren 4 Missionare hier, die unseren Jugendlichen und uns auch dann am Sonntag gedient haben. Ich habe vor 3 Wochen, glaube ich, gesagt, dass ich selbst durch einen Missionar zum Glauben gekommen bin. Durch jemanden, der sein Land verlassen hat, um uns hier in Deutschland zu dienen. Und wir möchten diesen Leuten einfach segnen. Ich möchte euch bitten, großzügig zu sein, um diesen Segen weiterzugeben. Keiner von uns würde hier sitzen, wenn nicht jemand das Evangelium verkündigt hätte. Und das sind alles missionarische Aktivitäten gewesen, die letztendlich zu uns kommen. Und diese Missionare haben uns gedient und wir wollen ihnen etwas zurückgeben. Ist das in Ordnung? Okay.